ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und Hamburg taut langsam auf und die Sonne kommt raus. Da könnte man doch mal wieder auf die Elfi Plaza. Habt ihr vielleicht auch schon mal mit Freunden gemacht, die zu Besuch in Hamburg waren? Ist ja auch gratis. Noch, denn genau das könnte sich jetzt doch ändern. Die Plaza könnte demnächst Eintritt kosten. Das ist eins unserer Themen heute. Außerdem geht es darum, dass Hamburg als Bundesland sich wohl dafür einsetzen wird, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Zumindest wollen SPD und Grüne das. Die haben einen Antrag dazu gestellt, heute in der Bürgerschaft. Und ihr könnt euch vorstellen, wie heftig die Diskussion war.
Sie prüfen ein Verbotsverfahren gegen die stärkste Partei in diesem Land und sichern sich dadurch ihren Machterhalt. Und die Demokratie ist ihnen völlig egal. Das ist das, was Sie hier zum Ausdruck bringen.
Das Unerträglichste an Ihrer permanenten Verfolgungsinszenierung ist die Verhöhnung. Nein, Sie behaupten das. Sie bilden sich das ja nicht wirklich ein. Sie wissen, dass es nicht so ist. Sie behaupten das. Und das Schlimmste daran ist, ist die Verhöhnung derjenigen, die wirklich politisch verfolgt werden.
Was das bewirken könnte, wenn der Antrag heute in Hamburg durchgeht, da kümmern wir uns gleich als allererstes drum. Heute ist Mittwoch, der 14. Januar. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Die haben nicht mit Wattebäuschen geworfen heute in der hamburgischen Bürgerschaft, ist bei dem Thema AfD-Verbot ja auch nicht zu erwarten. SPD und Grüne haben einen Antrag gestellt, dass Hamburg unterstützen sollte, erstmal zu prüfen, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD gestartet werden sollte. Jörn Strehler-Pohl hat die heftige Diskussion um diesen Antrag live im Rathaus verfolgt, ist jetzt zugeschaltet aus dem Rathausstudio. Jörn, ehe wir jetzt zum Pro und Contra kommen, lass uns nochmal aufdröseln, was da heute eigentlich beschlossen werden soll in diesem Antrag. Da gibt's ja noch viel Wenn und Aber. Was steht da genau drin?
Erstmal vorweggeschickt, es ist ja das Bundesverfassungsgericht, das eine Partei verbieten kann und niemand anderes, also auch nicht die hamburgische Bürgerschaft. Das ist ja immer wieder wichtig zu betonen. Und SPD und Grüne machen klar, dass sie grundsätzlich diesen Weg einer Prüfung, eines Parteiverbotes gehen wollen. Allerdings sagen sie ganz klar, in ihrem Antrag gibt es dafür mehrere Hürden. Erstens müsse erstmal die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem bestätigt werden. Dieses Verfahren läuft gerade noch vor dem Verwaltungsgericht Köln. Das ist Hürde 1. Anschließend soll sich Hamburg dafür einsetzen, dass es eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern gibt. Die soll dann nochmal Belege sammeln, die für ein Verbotsverfahren sprechen. Wenn diese Belege dann noch einmal von den Sicherheitsbehörden und Wissenschaftlern überprüft worden sind, dann soll sich Hamburg auf Bundesebene für die Einleitung des Verbotsverfahrens einsetzen. Sprich, das ist heute vor allen Dingen eine Absichtserklärung.
Du hast es ja auch nochmal gesagt, es geht um ein bundesweites Verbotsverfahren. Wenn das heute mit der rot-grünen Mehrheit in Hamburg beschlossen werden sollte, ist ja nur eins von 16 Bundesländern. Was kann das bewirken?
Also das ist vor allen Dingen ein Zeichen, dass es die Mehrheit in der Bürgerschaft ernst meint, die AfD nicht mehr nur politisch zu bekämpfen, sondern auch juristisch. Mehrheit, damit meine ich SPD, Grüne und Linke, die sich gemeinsam dafür ausgesprochen haben. Und Innensenator Andi Grote von der SPD hat das heute so begründet.
Die Geschichte der AfD als Partei ist die Geschichte einer einzigen kontinuierlichen Radikalisierung. Wenn das Verwaltungsgericht Köln die Hochstufung der AfD zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung bestätigt, dann ist die nächste Stufe bundesweit erreicht. Das trägt zwar noch nicht ein Verbot, aber danach kommt auch nur noch eine Stufe, nämlich die Verbotsschwelle.
Also ein sehr ernster Andi Grote, ein sehr ernster Innensenator. Es gibt aber auch große Zweifel, ob dieser Weg der richtige ist. Die CDU befürchtet, dass sich die AfD dadurch noch mehr als Opfer präsentieren kann.
Und wie hat die AfD reagiert? Mit welchen Argumenten hat sie diesen Antrag gekontert?
Dirk Nockermann, der AfD-Fraktionschef, hat das zurückgewiesen, was SPD und Grüne, aber auch Linke versucht haben, deutlich zu machen. Diese drei Parteien haben gesagt, uns geht's nicht um Parteipolitik, uns geht's um die große Sache, um die Demokratie. Wir haben Sorge davor, dass die Demokratie durch die AfD abgeschafft werden könnte. Dirk Nockermann kontert folgendermaßen.
Sie erwecken hier den Eindruck, als werde die Demokratie in diesem Staat morgen notleidend, nur weil es die AfD gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anderes ist der Fall. Noch nie war unsere Demokratie so lebendig wie in den Zeiten, seit es die AfD gibt. Noch nie haben sich so viele Bevölkerungsanteile wirklich politisch vertreten gefühlt, wie seit es die AfD gibt.
Und hier bei diesen beiden O-Tönen, einmal von Dirk Nockemann, den wir gerade gehört haben, und davor Andi Grote, der SPD-Innensenator, wird auch nochmal der Ton hier in der Bürgerschaft deutlich, dass Nockemann war von Anfang an sehr auf Angriff aus, auch die anderen Abgeordneten der AfD. Und wie gesagt, SPD und Grüne haben versucht, möglichst ruhig zu argumentieren, um zu zeigen, uns geht's um die Sache, uns geht's nicht um Parteipolitik. Also die verschiedenen Tonlagen, das war mit das Spannendste vielleicht heute in der Debatte.
Und es ist bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass sich die Bürgerschaft mit diesem Thema beschäftigt. Vielen Dank, Jörn.
Gern.
Na gut, ein bisschen zugig ist es schon auf der Elfi Plaza, aber diese tolle Aussicht, die lässt man sich doch nicht entgehen. Mit der Rolltreppe hochfahren und dann Freunden zeigen, wie toll Hamburg ist, das ist immer noch sehr beliebt. Jedes Jahr fahren da mehr als 3 Millionen Besucher hoch. Bisher noch ohne Eintritt zu zahlen. Aber Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat uns gesagt, er überlegt, ob es doch Eintritt kosten sollte. Sein Argument, momentan nimmt die Stadt etwa 3,6 Millionen Euro aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe, damit die Plaza eben gratis bleibt. Und das Geld würde er lieber anders verwenden.
In dem Moment, in dem ich vor die Frage gestellt würde, muss ich in der Kultur, also bei der Ermöglichung von Kunst sparen, damit ich weiter Eintrittsfreiheit auf der Plaza ermöglichen kann, oder kann ich mehr Kunst ermöglichen, wo ich nicht sparen muss, wenn ich die Plaza mit dem Eintritt bepreise, bin ich im Lager derjenigen, die sagen, dann lass uns einen Plaza-Eintritt nehmen.
Also im Klartext, damit bei der Kultur nicht gespart werden muss, soll die Plaza was kosten. Parallel wird auch darüber nachgedacht, dass die Plaza mehr bieten soll als die Aussicht und ein Souvenirladen. Da könnte eine Musikerlebniswelt entstehen. Noch ist das letzte Wort aber nicht gesprochen. Es ist übrigens auch nicht der erste Versuch, Eintritt zu nehmen für die Plaza. Letztes Mal gab es einen großen Aufschrei. Mal gucken, wie die Diskussion dieses Mal läuft und ob es jetzt doch kostenpflichtig wird. Das behalten wir natürlich auch hier im Podcast für euch im Blick. So langsam schmilzt auch der letzte Schneematsch wieder und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung, die beim Schneeräumen im Einsatz waren, die können durchschnaufen und hoffentlich ein bisschen länger schlafen. Aber das Alltagsgeschäft, das muss ja auch bewältigt werden. Tatsächlich sind in den vergangenen Tagen so einige Mülltonnen stehen geblieben, weil die Müllabfuhr auf den glatten Straßen und Gehwegen nicht richtig durchkam. Finn Kessler hat das Thema recherchiert. Finn, wie groß ist das Problem?
Also die Stadtreinigung selbst spricht nicht von einem sehr großen Problem. Einiges ist liegen geblieben, ja, aber das betrifft wohl vor allem kleinere Straßen. Und das ist auch das, was man in der Stadt so ein bisschen beobachten kann. Da gibt es echt so größere Ansammlungen von Mülltonnen, wo auch schon Mülltüten, Müllbeutel dran stehen. Und ja, viele Nebenstraßen, die waren während der großen Schneetage einfach nicht so zugänglich, weil nicht geräumt wurde. Und so hatte es die Stadtreinigung mit ihren großen und schweren Müllwagen einfach nicht so leicht, sich da durchzubewegen. Die Fahrer, die haben während der Tour dann entschieden, ob sie eine Straße anfahren können oder ob das Risiko zu groß ist, sich beispielsweise festzufahren oder auch andere Fahrzeuge zu beschädigen. Denn die Stadtreinigung sagte, beispielsweise wurden einige Gehwege geräumt und die Schneemassen wurden dann auf die Straße geschüttet und es wurde einfach wahnsinnig eng und die Müllwagen kamen dann nicht mehr durch. Außerdem, so sagt es die Stadtreinigung, waren zum Teil Wege, für die Anlieger zuständig sind, nicht oder nicht ausreichend von Schnee und Eis befreit. Und das war dann eine potenzielle Gefahr für die Mitarbeiter der Stadtreinigung, die sich dann nicht mehr sicher da bewegen konnten. Diese Mülltonnen, die wiegen zum Teil ja wirklich viel. Also da bestand dann auch eine große Rutschgefahr und deswegen konnten einige Tonnen auch nicht abgeholt werden.
Schon nachvollziehbar. Also Schneechaos auch bei der Müllabfuhr. Wann wird denn der liegen gebliebene Müll entsorgt?
Die Stadtreinigung versucht, das für das kommende Wochenende zu organisieren. Da sollen extra Touren geplant werden und dafür werden gerade hausintern Freiwillige gesucht. Wenn das klappt, dann soll es am Sonnabend losgehen. Das heißt aber nicht, dass jetzt innerhalb weniger Tage alles geschafft wird. Sollte es nämlich so sein, dass sich nicht genügend Mitarbeiter mobilisieren lassen, dann wird der Müll nach dem regulären Abfuhrplan abgeholt und dann dauert es nochmal ein paar Tage länger, bis das alles weg ist. Bis dahin können Betroffene ihren Müll in Säcken auch neben die Mülltonnen stellen. Das passiert ja auch zum Teil schon. Die werden dann mit abgeholt, sagt die Stadtreinigung. Wichtig ist aber, sagt die Stadtreinigung, dass diese Müllsäcke auch fest verschnürt sind, damit sie keine Gefahr darstellen.
Alles wichtige Infos, also jetzt nicht den Müll im Keller lagern oder die Mülltonne wieder zurückstellen, das wird alles noch abgeholt. Vielen Dank, Finn.
Sehr gerne.
Es ist mal wieder ein Warnstreiktag in Hamburg im öffentlichen Dienst und in Bergedorf gab es heute eine Kundgebung. Anlass sind die laufenden Tarifverhandlungen. Da geht es um die Tarifbeschäftigten aller Bundesländer. 900.000 Menschen betrifft das bundesweit und bei den Verhandlungen geht es nicht so richtig voran. Die Gewerkschaft Verdi fordert 7% mehr Geld. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der verhandelt für die Arbeitgeberseite, der hält das für viel zu hoch. Frauke Reinig kennt sich aus mit dem Tarifstreit. Frauke, hat man von dem Warnstreik heute in Hamburg was gemerkt?
Naja, auf jeden Fall wahrscheinlich die Bergedorferinnen und Bergedorfer auf dem Bahnhofsvorplatz. Da haben sich die Streikenden getroffen. Da gab es eine Kundgebung und einen kleinen Demonstrationszug. Verdi hatte dazu aufgerufen. Und da sind so 800 bis 1000 Menschen gekommen und haben richtig Lärm gemacht. Ja, zum Streik aufgerufen waren ja unter anderem Beschäftigte in Bezirksämtern, beim Hamburg Service, beim Jobcenter und den Landesbetrieben. Wer da heute was wollte, der konnte es dann etwas schwer haben. Ein Kollege hat vorhin erzählt, er hat versucht, die Führerscheinstelle zu erreichen und war da nicht sehr erfolgreich. Geschlossen war aber nichts. Und auch in Schulen und bei der Feuerwehr wurde in kleinerem Umfang gestreikt. Das können da ja aber nur die Angestellten, etwa in der Verwaltung. Und die meisten Feuerwehrleute und Lehrkräfte, die sind ja verbeamtet und dürfen nicht streiken.
Heute ist ja die zweite Verhandlungsrunde. Was denkst du, werden sich da beide Seiten bald einigen oder müssen wir uns dann doch auf mehr Warnstreiks einstellen?
Also nein zur Einigung, ja zu den Warnstreiks, würde ich sagen. Eine Einigung halte ich ehrlich gesagt fast für ausgeschlossen in dieser Verhandlungsrunde. Es geht da um eine Annäherung. Die Gewerkschaften, die fordern 7% mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Und dann gibt's noch Forderungen für Azubis, untere Gehaltsgruppen und so weiter. Und Finanzsenator Andreas Dressel, der sagt dazu das hier.
Ich hoffe mir, dass wir ein bisschen Annäherung erfahren, weil die letzte Inflationsrate jetzt aus dem Dezember waren 1,8%. Und in der Phase, wo wir eine Inflation haben bei 1,8%, zu sagen, ich fordere 7%, die mit den Nebenforderungen eigentlich über 8% sind für 12 Monate, da bleibe ich dabei, dass diese Kombination astronomisch ist.
Ja, und er sagte auch, eine Einigung, die wird es wohl erst in der dritten Runde im Februar geben.
Ja, Andreas Dressel muss ja auch vielleicht Rücksicht nehmen auf andere Bundesländer, wo die Kassenlage auch noch schwieriger ist. Woran hakt es denn eigentlich gerade? Warum ist es so schwierig, diese Tarifrunde?
Ja, das ist wirklich diese hohe Forderung in der derzeitigen Kassenlage. Aber der Knackpunkt ist, glaube ich, tatsächlich die Laufzeit. In dem Ton von Andreas Dressel war es gerade schon zu hören. Es soll über 12 Monate gehen und das ist einfach viel zu kurz, sagen die Arbeitgeber, also die Länder, und wollen das eben länger strecken. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht schon nach einem Jahr wieder neu verhandeln muss. Eine Einigung ist aber tatsächlich wichtig, wenn es weitergeht im Februar. 11. bis 13. Februar ist die nächste Verhandlungsrunde angesagt. Es ist keine Schlichtung vorgesehen. Das heißt, wenn es da kein Ergebnis gibt, dann wird es wahrscheinlich richtig losgehen mit den Streiks. Und dann werden wir nochmal uns umgucken. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie sich dann im Februar einigen. Aber diesmal glaube ich eher nicht.
Okay, wollen wir hoffen, dass es am Ende aber doch gelingt, denn sonst ist noch mit mehr zu rechnen, so habe ich dich verstanden, als dass man mal die Führerscheinstelle nicht erreicht.
Ja, ich denke, dass es auch noch bis zur nächsten Verhandlungsrunde in den nächsten Wochen immer mal wieder Aktionen von den Gewerkschaften geben wird, um darauf eben hinzuweisen.
Vielen Dank, Frauke.
Sehr gerne.
Das war's für diesen Mittwoch. So haben wir heute die Themen gesehen, die Hamburg bewegen. Wir freuen uns über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast auch gerne und lasst uns ein paar Sterne oder eine nette Rezension da. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, nach Langenhorn. Und wenn ihr mögt, morgen bin ich schon wieder da mit einer frischen Folge Hamburg heute. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.